Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Im US-Schuldenstreit ist die erste parlamentarische Hürde genommen. Eine Mehrheit aus Republikanern und Demokraten im Repräsentantenhaus hat den Kompromiss abgesegnet, den Präsident Joe Biden in den letzten Wochen mit Kevin McCarthy ausgehandelt hat, dem Vorsitzenden der Republikaner im Repräsentantenhaus. Kern der Entscheidung, die Schuldenbremse wird bis Anfang 2025 ausgesetzt. Ist der drohende Zahlungsausfall der USA mit seinen potenziell weltweiten Folgen damit vom Tisch? Das habe ich heute zu Beginn dieser Sendung unsere USA-Korrespondentin Doris Simon gefragt.
De facto ja. Sie haben ja schon erwähnt, der Senat muss noch zustimmen, aber davon kann ausgegangen werden. Das viel heiklere war das Repräsentantenhaus. Und da ist es, wie Sie auch sagten, eine breite Koalition gewesen, vor allem der Mitte in beiden Parteien. Denn der progressive Flügel, der zahlreichere rechte Flügel der Republikaner hat gegen diesen ausgehandelten Kompromiss von Präsident Biden und Parlamentspräsident McCarthy gestimmt. In Zahlen haben 314 Abgeordnete für die Erhöhung der Schuldenobergrenze gestimmt, 117 waren dagegen. Und auffällig waren, dass 46 Demokraten dagegen waren, aber sehr viel mehr Republikaner, die Mehrheit, eine knappe Mehrheit stellen im Repräsentantenhaus, nämlich 71 Republikaner. Aber damit geht in jedem Fall ein monatelanges Tauziehen und zunehmend auch ein Zittern in diesem Land und auch außerhalb unserer Grenzen zu Ende.
Es ist ein Kompromiss. Worauf haben sich denn im Einzelnen Joe Biden und Kevin McCarthy geeinigt?
Wichtig ist, dass dieser Kompromiss nicht nur für ein Jahr gilt, sondern eben bis Januar 2025. Das heißt, ganz praktisch für die USA, das ist nach den Wahlen 2024, also raus aus dem Wahlkampf, schon mal ganz wichtig. Bedingungen zielten von den Republikanern vor allem auf den Abbau des Defizits ab. Jetzt wird vorhergesagt, dass es 1,5 Billionen Dollar über die nächsten 10 Jahre sein könnten. Ganz konkret werden alle Ausgaben im Haushalt 24 erstmal eingefroren auf dem jetzigen Niveau. Das Wachstum 25 auf 1% begrenzt. Nur die Verteidigungsausgaben steigen um 3%, wie von Präsident Biden beantragt. Es werden ungenutzte Corona-Gelder umgewidmet in Höhe von 27 Milliarden Dollar. Die US-Regierung verpflichtet erheblich neue Ausgaben durch Ausgabenkürzungen zu kompensieren. Für die Republikaner symbolisch ganz wichtig, die Kürzung der vorgesehenen Milliardenfinanzmittel für chronisch unterfinanzierte Steuerbehörden. Es wird weniger geben, als die beiden Regierungen gerne ausgegeben hätte. Und Bürger, die Anforderungen für US-Bürger, die auf Lebensmittelhilfe angewiesen sind, die werden verschärft. Jeder unter 54 muss künftig nachweisen, dass er arbeitet. Bislang lag die Grenze nur bei 48 Jahren. Aber es gibt Ausnahmen für frühere Militärangehörige, Obdachlose und ehemalige Pflegekinder. Zudem läuft die Anforderung 2030 wieder aus. Sie spüren so an diesen Einschränkungen, da war ein ganz, ganz hartes Ringen über die Monate der Verhandlungen. Und dann gibt es noch eine wichtige überparteiliche Einigung, die Abgeordneten der Parteien ein Anliegen war, nämlich die Umweltprüfung in Genehmigungsverfahren werden gestrafft, um erneuerbare und fossile Energieprojekte schneller umsetzen zu können.
Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. Staats- und Regierungschefs aus 47 europäischen Ländern treffen sich heute zu Beratungen in Moldau. Von dort Georg Schwarte.
Die proeuropäische Regierung des kleinen ukrainischen Nachbarlandes besitzt seit Juni 2022 Kandidatenstatus für den EU-Beitritt und drängt auf schnelle Aufnahme. Erst vor 2 Tagen hat die EU die Hilfen für Moldau, das unter enormen Energiepreisen und massiver russischer Propaganda leidet, auf 300 Millionen Euro erhöht. Kanzler Scholz hatte zuletzt wiederholt versichert, dass eine EU-Mitgliedschaft Moldaus, aber auch der Ukraine im deutschen Interesse sei. Auf der informellen Tagesordnung Themen wie Sicherheit, Verteidigung, Infrastruktur, aber auch Migration. Moldau hatte zu Kriegsbeginn viele ukrainische Geflüchtete aufgenommen.
Die Republik Moldau mit ihren 2,6 Millionen Einwohnern erhofft sich einen schnellen EU-Beitritt. Siegfried Murejan, Mitglied der Europäischen Volkspartei EVP, sagte dazu heute früh hier im Deutschlandfunk.
Wir sollen uns auf die Reformierung des Landes und nicht auf ein konkretes Beitrittsdatum konzentrieren. Die Republik Moldau hat spätestens nach Beginn des Krieges verstanden, dass die gemeinsamen Gefahren wir zusammen unter EU-Verbündeten am besten meistern und überwinden können. Das ist auch ein wichtiges Signal. Wenn es Gefahren von außen gibt, müssen wir ja als Europäische Union zusammenhalten. Und ein kleines Land wie die Republik Moldau versteht ja auch, dass wir gemeinsame Gefahren zusammen besser meistern können. Deswegen will die Land in die Europäische Union.
Der Entwurf für ein geplantes europäisches Lieferkettengesetz will deutlich mehr Unternehmen in das Gesetz einbinden, als ursprünglich geplant. Der CDU-Europapolitiker Daniel Caspari sagte hier in der Sendung, das geht an der Lebenswirklichkeit der betroffenen Menschen vorbei.
Wir schaffen doch den Kampf gegen die Armut dadurch, dass Unternehmen aus der Europäischen Union zum Beispiel in Afrika oder anderen Regionen investieren. Dass unsere Unternehmen doch sowieso schon mit einem ganz anderen Ansatz in diesen Ländern in aller Regel unterwegs sind. Klar gibt es da auch das eine oder andere schwarze Schaf, aber in aller Regel bringen wir doch dort Perspektive, Wachstum, Wohlstand hin. Und wenn wir jetzt unseren Unternehmen das quasi erschweren, dort tätig zu sein, und ich habe Ihnen das ganz konkrete Beispiel Strabag genannt, dass sich Unternehmen dann zurückziehen, also die Chinesen werden alles tun, aber nicht die Menschenrechtssituation oder die Umweltsituation in Afrika oder Asien verbessern. Und wir können nicht von Unternehmen gleichzeitig alles verlangen, aber uns geht es wirklich darum, wir stellen in Frage, ob dieser Entwurf wirklich die Lebenssituation der Menschen vor Ort verbessert oder im Zweifel nicht eher verschlechtert.
Die Europaparlamentarierin Anna Cavazzini von den Grünen hält das Gesetz dagegen für dringend notwendig.
Das deutsche Gesetz, das war ein erster Schritt. Aber das hatte meiner Meinung nach sehr viele Schwachstellen und die versuchen wir jetzt mit dem europäischen Gesetz auszubügeln. Ein Beispiel, das deutsche Gesetz hat kaum umweltbezogene Sorgfaltspflichten und im europäischen Parlamentsentwurf, den wir heute abstimmen, zählen wir viel genauer auf, dass Unternehmen sich auch um schwere Umweltverbrechen im globalen Süden kümmern müssen.
Im Heizungsstreit der Ampelregierung plädiert der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Sanitär, Heizung, Klima, Helmut Bramann, für den Verzicht auf allzu strenge Vorgaben. Der Kunde müsse den Mehrwert seiner Investition erkennen. Die bisherigen Pläne seien unausgegoren. Bramann heute hier im Deutschlandfunk.
Was sollen eigentlich die Betriebe, was sollen die Energieberater beraten? Das ist bis heute nicht klar. Und derzeit werden schon Aufträge zur Ausführung in 2024 angebahnt. Wenn wir also keinen Modernisierungsabriss haben wollen und vielleicht eine für die Wirtschaft sehr schadhafte Rückabwicklung von Aufträgen, die dann vielleicht aufgrund neuer Gesetzeslage an dem einen oder anderen Stellschraube nicht mehr so umsetzbar wären, dann müssen wir diese Fristen anpacken. Wir müssen darüber reden, was kann wann in Kraft gesetzt werden. Wir brauchen einen Bestandsschutz für bereits angebahnte Aufträge. Denn alles, was Modernisierung bedeutet, bedeutet automatisch, und das darf man ja nicht vergessen, nicht erst seit dieser Gesetzesnovelle, schon vorher, CO2-Einsparung.
Helmut Bramann vom Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima.